Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Yeah, Exodus. Mal ganz ehrlich, wer von euch hat bei dem Wort Exodus an Ostern gedacht? Jo, so ging es mir auch wie euch. Ich habe auch gedacht, Exodus, Osterserie, passt das zueinander? Ja, das passt mega gut zueinander. Wir wollen uns in dieser Serie anschauen, wie es dem Volk Israel ging, diese Geschichte des Volkes Israel angucken und was es mit dir und mir im Jahr 2024 zu tun hat. Und du wirst merken, da ist unglaublich viel drin, was unser Leben heute hier und jetzt anspricht. Die Geschichte Israels beginnt mit einer Verheißung. Ganz am Anfang war Abraham und Abraham hatte eine Begegnung mit Gott. Es wird in der Bibel gar nicht so richtig beschrieben, wie es eigentlich dazu kommt. Da ist einfach Abraham und da ist Gott und irgendwie kommen die zueinander. Und Gott spricht Abraham an und sagt, hey Abraham, ich verspreche dir ein Land. Ich meine, ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand ein Land versprochen hat. Aber Abraham bekommt ein Land versprochen und eine Zukunft. Und Gott sagt, hey, in diesem Land, das ich dir schenken werde, da wirst du und deine Nachkommen und die ganze Welt erleben, was es heißt, mit Gott zusammenzuleben. Und dann sagt er, es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und mit Milch und Honig, da meint Gott, es gibt Versorgung und es gibt Genuss. Und Gott sagt, in diesem Land wirst du erleben, dass mit mir, Gott, Jahwe, zusammenzuleben, sowohl Versorgung als auch Genuss bedeutet. Und tatsächlich, es kommt so, Gott führt Abraham dann wirklich in dieses Land hinein und er lebt dort und auch sein Sohn und auch sein Sohn, der Jakob, leben dort und schließlich bekommt Jakob dort einen neuen Namen von Gott. Und er nennt ihn Israel. Und da steigen wir eigentlich mit der Serie ein. Das ist der Beginn dieser Serie mit der Familie Israel. Sie geht raus aus Kanaan und kommt rein nach Ägypten. Aber die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich und wurden überaus stark. Das Land füllte sich mit ihnen. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der nichts mehr von Josef wusste. Er sagte zu seinen Leuten, hey, passt auf, das Volk der Israeliten ist zahlreicher und stärker als wir. Wir müssen geschickt gegen sie vorgehen, damit sie nicht noch stärker werden. Sonst laufen sie einem Krieg womöglich zu unseren Feinden über und kämpfen gegen uns und ziehen dann aus dem Land weg. Und ich habe mich entschieden, bewusst nochmal an der Stelle einzusteigen heute, obwohl es ja schon der zweite Teil ist, weil wir an dieser einen Bibelstelle unglaublich viel über Ägypten lernen. Und zwar in diesem letzten Vers. Sonst laufen sie in einem Krieg womöglich zu unseren Feinden über und kämpfen gegen uns und ziehen dann aus dem Land weg. Jetzt, was ist das Spezielle daran? Ja, nicht, dass der Lou kommt, der kommt gleich erst. Das Spezielle daran ist, dieser König von Ägypten hat keine Angst, dass Israel ihn besiegen würde. Der hat gar nicht die Angst, dass Israel sich erhebt und gegen ihn kämpft und ihn besiegt, sondern seine größte Sorge ist, dass von außen jemand kommt, die Israeliten anstachelt und sie abhauen, dass sie gehen. Die größte Angst von Ägypten ist, dass wir gehen. Sondern die Leute sind jetzt in Ägypten, sie sind drinnen und sie werden geknechtet, sie werden versklavt und Gott sagt, hey, Moment mal, so war es nicht gedacht. Das war nicht die Idee. Meine Verheißung über euch steht immer noch und ich führe euch raus aus Ägypten und ich will wieder rein mit euch nach Kanaan. Ich will, dass ihr ein Leben in Freiheit erfahrt. Ich möchte, dass ihr dieses Milch und Honig erlebt. Und Gott führt sie raus aus Ägypten. Jetzt kann man sagen, hey, wow, ist doch alles cool. Raus aus Ägypten, rein nach Kanaan, Allerdings gibt es dazwischen noch eine kleine Hürde, nämlich die Wüste. Aber bevor es soweit ist, dass wir uns jetzt die Wüste miteinander anschauen, möchte ich unbedingt noch eine Frage mit euch klären. Jetzt nicht ganz so eure Mucke, aber Ägypten! Ägypten ist doch sensationell, das Urlaubsland. Hey, Sharm el-Sheikh, Sonne, Meer, das Rote Meer. Du kannst baden, du kannst Party machen, du kannst alles Mögliche genießen und ganz speziell natürlich die Pools. Ay, du kannst dich da reinlegen, die sind auch schön groß und dann kannst du einfach die Sonne genießen. Und du kannst dir den Pelz bräunen, das mache ich jetzt nicht, aber du kannst es einfach genießen. Ich war in Ägypten. Ich bin nach Ägypten gereist mit dieser Erwartungshaltung, Sonne, Meer, Genuss. Und ganz ehrlich, so war's. Genau so. Ey, es war super cool. Ich bin zum ersten Mal im Roten Meer geschnorchelt und getaucht. Und dann habe ich tatsächlich, das war für mich mega krass, beim Tauchen mit so Mantas getaucht. Die fliegen im Wasser neben dir her. Und das sieht tatsächlich so aus wie auf den Bildern. Und es ist irgendwie der Oberhammer. Also Ägypten hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Und ich habe das wirklich gefeiert. Aus dem Pool raus, abends, wir waren mit den Pastoren dort. Und dann hat man richtig leckeres Essen genossen. Guten Wein getrunken, die Gemeinschaft genossen, einfach Ägypten. Herrlich, wunderbar. Israel war schon mal in Kanaan. Israel war angekommen im verheißenen Land. Das, was Gott Abraham versprochen hatte, haben sie erlebt. Sie waren wirklich drin in diesem Land. Sie haben es erlebt, sie haben es gesehen. Und Abraham und sein Sohn Isaac und sein Sohn, sie haben wirklich Kanaan genießen dürfen auch. Aber dann machten sie eine ganz seltsame Erkenntnis oder bekamen sie diese Erkenntnis. Kanaan ist nicht Schlaraffenland. Auch in Kanaan fliegt dir das Essen nicht einfach in den Mund. Auch in Kanaan gibt es Hunger. Und sie verließen Kanaan und gingen nach Ägypten, weil sie Hunger hatten. Weil sie sich von Ägypten Nahrung versprochen haben. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Hast du ein Leben mit Gott begonnen? Du würdest dich vielleicht nicht als gottlos bezeichnen. Du bist konfirmiert, du bist unterwegs mit ihm. Du hast mit Jesus eine Lebensgeschichte begonnen. Du hast Kanaan kennengelernt. Ey, du hast gemerkt, ja wow, so ist Leben mit Gott. So Kanaan, yeah, tschakka. Und doch merkst du auf einmal, hey, da gibt es aber einen Hunger in meinem Leben. Seelenhunger. Und den hast du auch als Christ und den hast du auch in Kanaan. Seelenhunger nach Beziehungen. Seelenhunger nach Anerkennung. Seelenhunger nach Unterhaltung. Seelenhunger nach einem Ende der Lebenslangeweile. Seelenhunger nach Erfolg. Seelenhunger nach Identität. Hunger tief in dir drin. Und du fragst dich so, hey, wenn ich doch schon in Kanaan bin und habe trotzdem diesen mega Hunger, ja, wo kann man den denn stillen? Na wo? In Ägypten. Hey, bei den Pyramiden. Come on. Da ist Party, da ist ein Trinken. Cool unterwegs sein mit den Leuten. Ein bisschen Ablenkung. Ein bisschen Netflix. Ein bisschen weiß ich nicht was. Da muss doch der Seelenhunger verschwinden, oder? In Ägypten. Und wir machen uns auf den Weg und wir gehen nach Ägypten, weil wir uns davon versprechen, dass es diesen Hunger tief in uns drin stillt. Ich war ein zweites Mal in Ägypten. Und als ich das zweite Mal in Ägypten war, waren die Pyramiden immer noch dieselben. Die sind schon Jahrhunderte alt, die ändern sich gar nicht. Und die Pools waren immer noch dieselben. Die Sonne hat auch gescheint. Schnorcheln war leider nicht mehr. Da hatten zwei Wochen vorher so ein paar Deppenhaie angefüttert. Das Dumme war, einer von den Haien hat dann so bis zu den Knien geknabbert. Und dann hat man alle Strände gesperrt, weil Haie so schrecklich sind. Also standen wir am Roten Meer und durften nicht rein. Super. Und irgendwie die ganze Stimmung war irgendwie gar nicht mehr Ägypten. Und dann kam der Freitag, der Beginn des arabischen Frühlings. Es wurde angekündigt, dass in ganz Ägypten Demonstrationen sind, dass Terror beginnt, dass Unruhen beginnen. Freitagmorgen, wir stehen auf, ich bin in meinem Hotelzimmer, gehe in mein Handy ran, bei mir noch alles normal. Sagt ein Kollege zu mir, hey, ist dein Handy auch aus? Sag ich, wie, mach's halt an. Nein, es ist aus. Sag ich, nee, meins geht noch. Ich hatte ein Blackberry, die ging eine halbe Stunde länger als alle anderen. Die haben einfach das Internet ausgemacht. Komplett. Weder SMS noch Internet, es ging gar nichts mehr. Die haben das ganze Land lahmgelegt. Und ich weiß nicht, ob du dir auch nur annähernd vorstellen kannst, wie wir uns gefühlt haben. Es hieß in den Nachrichten, hey, es drohen irgendwelche Gewalttaten, es drohen Demonstrationen. Unsere Servierer im Hotel drin, die Leute haben einfach ihren Job niedergelegt. Die haben gesagt, ihr könnt euch heute selber bedienen. Und wir standen da, Handy war aus, du konntest nicht mehr kommunizieren. Wir wussten echt nicht mehr, oh my goodness, was geht hier ab? Und dann hieß es nur, hey komm, wir versammeln uns, wir verlassen das Hotel früher, weil ein Bekannter von uns, der hatte Kontakte zum Militär. Und dann hat man uns in den Bus gesetzt und wir wurden in Begleitung vom Militär zum Flughafen gefahren. Durch die Leute, durch links und rechts zu Soldaten mit Maschinengewehren. Und dann hat man uns durch den Flughafen durchgelotst. Manchmal ist es ein Privileg, Pastor zu sein. Dann sind wir nach vorne durchgereicht worden und wir waren die letzten zwei Flugzeuge, die Ägypten verlassen haben. Alle anderen mussten bleiben und wussten nicht, wann sie je wieder rauskommen werden. Die größte Sorge, die Ägypten hat, ist, dass du gehst. Und ich habe das hautnah erfahren, wenn Ägypten nicht will, dass du rauskommst. Du kannst gefangen sein. In diesem wunderschönen Urlaubsland. Und wisst ihr, Ägypten beginnt für die allermeisten Menschen harmlos. Kein Mensch lässt sich Handschellen anlegen, lässt sich fesseln und geht nach Ägypten, um Sklave zu werden. Das macht niemand, gar niemand. Wir gehen nach Ägypten, weil wir uns Pfand versprechen. Weil wir denken, hey, das tut meinem Seelenhunger gut, so ein bisschen Ägypten kann nicht schaden. Der erste Vollrausch war irgendwie cool, irgendwie lässig, dazu zu gehören, auch dabei zu sein. So einmal ist doch cool, aber Alkoholiker? Der erste erotische Film, prickeln. Aufregend, spannend, erregend, aber pornosüchtig. Die erste Diät, wow, man fühlt sich gut. So viel Anerkennung, siehst gut aus mit ein paar Kilo weniger. Auf einmal wird man bemerkt, man bekommt Lob, man fühlt sich auch gut. Aber magersüchtig, der erste Karriereschritt. Hey, so viel Freiheit, so viel Unabhängigkeit, so viel Lob für ein paar Überstunden. Mega cool. Aber Workaholic? Ägypten beginnt ganz easy. Ägypten beginnt so einfach und kann so ein krasses Gefängnis werden, in dem wir dann gefangen sind. Aber Gott möchte uns da drin nicht belassen. Gott will nicht, dass wir in Ägypten festsitzen. Er sagt, meine Verheißung gilt immer noch. Ich will, dass du rauskommst aus Ägypten und nach Kanaan gehst. Die Verheißung steht. Die Freiheit gibt es wirklich. Und ich will, dass du darin lebst. Und das ist doch super. Hey, cool, raus aus Ägypten, rein nach Kanaan. Wäre da nicht dazwischen dieses Wüstending? Wüste. Wisst ihr, ich hatte so eine romantische Vorstellung von Wüste. Meine ganze Kindheit und Jugend habe ich immer gedacht, Wüste, das ist so ein riesen Sandkasten. Wüste muss doch mega cool sein, da kannst du so einen ganzen Tag im Sand spielen und graben und machen, voll cool. Und ich habe gelesen auf der Packung, da steht Hunde und Katzen abweisend. Bin echt froh, da jetzt keine drin sind. Und so niedlich einfach. Aber dann war ich in der Wüste. Und ich habe Wüste kennengelernt. Wüste ist riesengroß. Wüste ist fürchterlich heiß. Wüste ist trocken. Wüste ist tot. Wüste ist stinklangweilig. Ja, meine Stunde auf dem Quad ist nett. Aber dann... Sand, wohin du schaust, nur Sand. Und ich weiß nicht, kennt ihr das auch, wenn man dann so Sand überall hat und dann will man mal was essen und ja, geil, gell? Wüste. Wisst ihr, das Problem ist, Gott geht heute noch mit uns aus Ägypten nicht direkt nach Kanaan. Gott geht immer noch mit uns durch die Wüste. Gott schickt uns in solche Zeiten hinein, in denen es trocken ist, in denen es staubig ist, in denen es irgendwie alles komisch ist und ganz seltsam ist. Und das Krasse ist, Gott lädt uns sogar ein, freiwillig in die Wüste zu gehen, uns selber dafür zu entscheiden. Und ich freue mich riesig, dass wir heute den Luke bei uns haben, der uns ein bisschen von seiner Wüstenerfahrung berichtet. Luke, einen riesen Applaus dir. Hey! Ja, du hast dich entschieden, in die Wüste zu gehen. Ja, nicht ganz. Wie sieht das aus?
Ja, die Wüste. Wenn man da schon freiwillig ist, ist ein bisschen spannend, was der Mike mit der Wüste meint. Das ist der Exodus. Ihr habt den Titel der Serie ja auch schon gehört. Es gibt ein Fastenprogramm, was wir parallel machen. Und dieses Fastenprogramm ist was Besonderes, weil anders zu vielen anderen Programmen ist es ein Fastenprogramm, was ungefähr jeden Bereich des Lebens irgendwie betrifft. Das heißt, es gibt Dinge, wo man sagen kann, das ist ja übelst easy. Bei mir ist es zum Beispiel kalt duschen. Weiß nicht, wer das von euch nachvollziehen kann, aber kalt duschen ist, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist wirklich super, fühlt sich richtig gut an. Gell, Mike?
Nein, nein.
Aber es gibt auch andere Dinge, wie zum Beispiel bei mir der Verzicht auf Social Media, der Umgang mit Netflix und YouTube, wo ich immer wieder merke, boah, das ist echt was, was mich richtig krass herausfordert. Und auch wenn ich mir es vornehme, da diszipliniert zu sein, da möglichst straight zu bleiben, merke ich doch, dass es immer wieder nicht klappt. Und es ist spannend, in so einer Zeit bewusst auf Dinge zu verzichten und zu merken, manches klappt richtig gut und manches ist auch echt super herausfordernd.
Jetzt gibt es unter Christen ja so eine ganz komische Vorstellung. Ja, so eine fromme Vorstellung. Ja, wenn ich freiwillig in die Wüste gehe und auf Sachen verzichte, dann schenkt mir ja Gott sofort durch was anderes Frommes irgendwie gute Gefühle. Ist das so?
Wenn ich das jetzt erst eine Woche machen würde, dann würde ich sagen, definitiv, weil die erste Woche war ich super gehypt. Da hatte ich Motivation, da bin ich da reingegangen und habe alles durchgezogen. Aber spätestens ab Woche 2 oder sogar 3, wir machen das schon ein bisschen länger, da hat sich das nicht mehr so gut angefühlt. Da kam auf einmal alles das hoch, was ich im Alltag so versuche, irgendwie beiseite zu schieben. All die negativen Gedanken, Verletzungen von früher, herausfordernde Emotionen, alles Mögliche kam einfach geballt in meinen Alltag rein und ich wusste gar nicht so richtig, wohin damit. Und das war tatsächlich was, wo ich gedacht habe, krass, irgendwie habe ich jetzt erwartet, dass es ja gut läuft, aber es hat sich erstmal gar nicht gut angefühlt und ich muss auch jetzt sagen, dass es immer noch herausfordernd ist.
Jetzt hast du dich dazu entschieden, weil du auch eine Erwartungshaltung hast an diese Zeit. Was hast du dir davon versprochen? Was möchtest du mitnehmen daraus?
Also ich glaube, mitnehmen kann ich tatsächlich relativ viel. Ich hoffe es zumindest, auch wenn es sich jetzt vielleicht noch nicht ganz so anfühlt. Eine Sache, die ich mir auf jeden Fall jetzt schon mitgenommen habe, ist, wie wertvoll es sein kann, sich Zeiten zu nehmen, wo ich bewusst auf das verzichte, was mir sonst mein Alltag so füllt. Weil ich jetzt Zeiten habe, wo das mal aufkommen darf und ich genau damit zu Gott gehen darf und es mit ihm besprechen kann, anstatt mich einfach nur abzulenken. Das ist so eine Sache, die ich mir jetzt schon mitnehme, wo ich merke, das ist richtig wertvoll. Und eine zweite Sache, die mir in der letzten Woche bewusst geworden ist, ist was mir nochmal bewusst geworden ist, als ich Römer gelesen habe. Da heißt es in Kapitel 3, dass wir als Christen gerecht sind durch den Glauben an Jesus und nicht durch das, was wir als Leistung bringen können. Und ich habe immer wieder die Tendenz, mich über Leistung zu definieren und denke immer mal wieder, ah ja, vielleicht kann ich es ja doch schaffen, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, wenn ich diszipliniert bin, wenn ich die richtigen Dinge tue und die falschen Dinge lasse. Aber spätestens seit dem Exodus merke ich, dass ich das einfach gar nicht kann. Es gibt vielleicht so Dinge wie kalt duschen, da klappt's, und dann gibt es wieder andere Dinge, da klappt's nicht. Und wie genial ist es doch, dass Jesus an diesem Punkt für uns einsteht, wo wir merken, dass wir es aus eigener Kraft nicht können und dass wir trotzdem gerecht vor Gott stehen dürfen, eben weil wir verstanden haben, dass wir es nicht tun können. Ich habe es zumindest verstanden und ich wünsche eben von euch auch, das zu verstehen.
Mega cool. Vielen Dank, dass du es mit reingenommen hast in deine Wüstenerfahrung. Danke dir. Ja, das Krasse ist, Jesus selber ging in die Wüste. Von Jesus wird berichtet, dass er sich am Anfang seines Wirken hat taufen lassen. Und nach seiner Taufe, da wurde er von Gott nochmal klargestellt vor den Leuten. Und Gott sagt, das ist mein Sohn, mein Geliebter, auf ihn sollt ihr hören. Und dann sollte man meinen, so allerspätestens jetzt ist doch alles klar. Jetzt konnte Jesus loslegen, jetzt hätte er seinen Dienst antreten können. Aber nein, anstelle dessen geht er in die Wüste. Und was ich so spannend finde, in dieser Wüste wird berichtet, am ersten Tag wird er nicht versorgt. Am zweiten Tag wird er nicht versorgt. Am dritten Tag kommen keine Vögel und bringen ihm Essen. Am vierten Tag kommt kein Manna. 40 Tage lang zieht er Wüste durch. 40 Tage lang. Und als er richtig kaputt war, als er Hunger hatte, als er durstig war, nach 40 Tagen wird er versucht vom Teufel. Und als er dem widersteht, da erst kommen die Engel und versorgen ihn. Und wir gehen in unsere Fastenzeiten und spätestens nach dem zweiten Tag muss doch das geile Gefühl kommen. 40 Tage, und das ist nicht umsonst. 40 taucht immer wieder auf in der Bibel. 40 ist die Zahl der Veränderung und der Vorbereitung. Luke ist freiwillig in seine Wüste Exodus gegangen. Jesus ist freiwillig in die Wüste gegangen. Israel ist beinahe freiwillig in die Wüste gegangen. Aber für alle miteinander war die Wüste die Zeit der Vorbereitung und der Veränderung. Und selbst Jesus nutzt diese 40 Tage, um seinen Dienst in der Welt vorzubereiten. 40 Tage lang in der Wüste. Er hat seine Lektion Wüste verstanden und tritt danach seinen Dienst an. Hey, und Israel? Israel bekommt so eine Gelegenheit, das ist unglaublich. Sie gehen in diese Wüste hinein, in dieses Sandloch, und das Erste, was sie erleben in der Wüste, ist, dass Gott für sie kämpft. Die Ägypter, sie kamen nach, sie haben sie gedrängt, ans Meer gedrängt, und es war eigentlich aussichtslos. Aber Gott sagte, in der Wüste werdet ihr meine geistlichen Prinzipien entdecken, und ich kämpfe für euch, ich mache den Weg frei. Und sie bekommen die 10 Gebote in der Wüste. Sie lernen, wie Leben funktioniert. Sie bekommen den Sinn vom Sabbat erklärt. Sie bekommen Versorgung vom Himmel. Sie bekommen Schutz und Orientierung durch Wolken und Feuersäule. In der Wüste bekommen sie alles gelehrt, was sie gebraucht hätten, um den Schritt weiter zu gehen nach Kana. Aber sie haben ihre Lektion nicht gelernt. Sie gehen aus der Wüste nach Kanaan und sie stehen an der Grenze von Kanaan und dann machen sie etwas, was so krass menschlich ist. Gott hat so deutlich Kanaan beschrieben. Und was machen sie als allererstes? Das will ich selber sehen. Der Gott kann ja viel versprechen. Aber lasst uns doch ein paar von uns als Botschafter da reinschicken und mal gucken, ob es auch stimmt, was Gott gesagt hat. Und dann kommen die Botschafter zurück und sagen, stellt euch vor, Gott hat gar nicht gelogen. Was Gott gesagt hat, stimmt. Die Früchte sind wirklich riesig. Das Land ist fantastisch. Das ist der Oberhammer. Aber da leben ganz große Menschen. Ja, das hat Gott übrigens auch gesagt. Aber vor denen haben wir Angst. Und all die Botschafter, bis auf zwei, hatten die Hosen gestrichen voll. Und sie fingen an, den Israeliten zu erklären, hey, wisst ihr, was wir sind? Sandwürmer. Wir kennen nur noch Leben im Sand. Wir werden versorgt vom Himmel. Wir kriegen irgendwie so unser Manna. Und dann können wir im Sand latschen. Aber wir sind keine Kämpfer. Wir sind keine führende Nation. Wir sind nicht stark. Wir können uns nicht behaupten. Wir können Land nicht einnehmen. Wir sind nur noch Wüstenwürmer. Und dann fangen sie an zu murren und zu klagen. Und sie fangen an zu schimpfen. Sie schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Und ich finde es immer so crazy, in der Bibel zu lesen. Was für Matschbirnen. Ey, ohne Scheiß. Wir führen uns das ja nie vor Augen. Ne? Lieber würden wir nach Ägypten zurück. Wisst ihr, was das bedeutet hätte? Nach Ägypten zurückgehen? 100% tot. In Ägypten gab es nicht einen einzigen, der da gesessen wäre und gesagt hätte, hey, lass uns mal schauen, ob die Israeliten nicht zurückkommen. Wäre doch nett, oder? Das ist schön, dann machen wir ihnen den Hof, diesmal gehen wir ein bisschen freundlicher mit ihnen um. Das wird gut, wenn die wiederkommen. Nein. Wären die zurück nach Ägypten, wären sie platt gemacht worden. Und so geht es dir und mir auch. Wir haben immer wieder solche Lügen in unserem Hirn drin. Ah, wollen wir nicht zurück nach Ägypten? Ja, Ägypten heißt, du wirst sterben. Ägypten heißt, du bist tot. Und wisst ihr, das ist so radikal. Gott schickte ja Plagen, damit Israel gehen konnte. Und die letzte Plage hieß, dass der Engel Gottes rumging und alle Erstgeburt getötet hat. Und zwar alle, nicht nur Ägypter, sondern alle, außer denen, die das Lamm genommen haben, das Passahlamm, das Blut über ihre Tür gestrichen haben und dadurch geschützt waren. Für alle anderen, ausnahmslos, war Ägypten der Tod. Und merkt ihr, wie tief diese Symbolik der Bibel ist. Das Passahlamm als ein Zeichen auf Jesus gedeutet. Dein und mein Ägypten ist 100% tödlich. Hey, wir können das noch so niedlich beginnen. Mit ein bisschen Rausch und ein bisschen Alkohol ist ja kein Problem. Ein bisschen Beziehungsstress, ein bisschen Sünde. Kein Problem. Es ist 100% tödlich, wenn du nicht das Blut des Lammes für dich in Anspruch nimmst und sagst, Jesus, rette mich. Und jetzt standen sie da, die Israeliten. Sie gingen nicht rein nach Kanaan. Sie sagten, nee, lieber gehen wir zurück. Und jetzt passiert etwas, das ist nur schwer auszuhalten. Aber ich bitte dich, versuch es auszuhalten. Es ist eine Facette unseres lieben Gottes. Gott ist 100% konsequent. Er sagt, was, ihr wollt nicht rein nach Ägypten, nach Kanaan? Okay, dann geht's zurück in die Wüste. Israel geht zweimal in die Wüste. Beim ersten Mal wäre es ein kurzer Zeitraum gewesen. Das erste Mal Wüste waren ein paar Wochen. Es war Vorbereitung, es war Lernen, es war Gott entdecken. Es war auch trocken, aber es war Zukunftsperspektive. Beim zweiten Mal war die Wüste ein Strafort. Gott schickt sie in die Wüste zurück und er ist absolut konsequent. Eine komplette Generation stirbt. Hey, das ist kein Sandkasten, das ist kein Spiel. Das ist Gottes Strafe an eine komplette Generation. Sie stirbt in dieser Wüste drin. Der Bezug zu uns, und der ist so krass. Wie oft kommen Leute aus der Gemeinde zu mir und beschreiben mir ihr Leben. Und sie sagen, Mike, mein Leben ist einfach nur trocken. Mein Leben ist immer Dürre. Und irgendwie habe ich das Gefühl, egal was ich tue im Leben, ich laufe immer im Kreis, immer im Kreis. Und da ist wieder dieses Beziehungsproblem. Und dann gehe ich fremd, dann habe ich eine andere Beziehung, dann habe ich noch, aber ich habe wieder Beziehungsprobleme. Und dann tue ich alles und dann habe ich Anerkennung, dann habe ich Lob, dann habe ich noch mal und wieder diese Beziehung. Merkt ihr was? Das ist Wüste. Und es gibt so viele Wüsten in unserem Leben. Und manchmal verdrehen wir Wüsten einfach. Manche Leute hier in dieser Gemeinde sind zum ersten Mal in der Wüste und Gott gönnt ihnen etwas zu lernen. Aber sie denken von sich selber, Gott straft mich gerade. Und dann gibt es unzählig viele in dieser Gemeinde, die es noch nicht mal wissen, die zum zweiten Mal in der Wüste sind und die sich das noch fromm reden. Gott lehrt mich gerade. Ja, Gott will, dass ich was kapiere. Ja, im Kreis laufen und dich um dich drehen. Merkst du es nicht? So, und jetzt kommt das wirkliche Evangelium von heute und das liebe ich an den Predigten am meisten, wenn ich zur frohen Botschaft komme. Israel damals hatte keine Chance. Israel hat es vergeigt an der Grenze zu Kanaan und musste zurück in die Wüste und sterben. Punkt aus. Nur zwei, Josua und Kaleb, durften ins Land Kanaan zurück. Alle anderen, ausnahmslos, sind gestorben und es gab keine zweite Chance für sie. Jesus Christus ist der Game Changer. Du und ich, wir stecken vielleicht zum zweiten Mal in der Wüste. Aber Jesus Christus ermöglicht, dass wir umkehren können. Wir können raus aus unserem Wüstenkreislauf. Wir können zu ihm gehen und sagen, Herr Jesus, es tut mir so leid. Ich habe es an der Grenze zu Kanaan vergeigt. Und wisst ihr, diese Woche hat es mich wirklich so hart getroffen im Herz. Was ich im Kopf schon immer weiß, ist in meinem Herz diese Woche so krass angekommen. Ich habe das wirklich so massiv gespürt in der Vorbereitung. Ich habe gedacht, hey Mike, ich hätte es verdient, in diesem Sandloch beerdigt zu werden. Ich hätte es wirklich verdient, dass Gott mich in diesem Sand verrecken lässt. Weil ich jetzt besser wissen müssen. Er hat mich schon so viel gelehrt. Und ich bin meine erste Wüste durchlaufen und ich habe Gottes Prinzipien verstanden. Er hat sie mich gelehrt. Und ich stehe an meiner Grenze zu Kanaan und ich weigere mich, das Land einzunehmen. Ich weigere mich, reinzugehen und daran zu glauben, dass es das Land aus Milch und Honig gibt. Und wie oft gehe ich zurück in meine Wüste und ich hätte es verdient, da drin beerdigt zu werden. Und Jesus sagt einfach mal, komm, gib mir deine Hand. Wir gehen wieder nach Kanaan. Wir probieren es nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Wir haben so unterschiedliche Leute hier heute unter uns und du stehst an ganz unterschiedlichen Punkten. Vielleicht bist du im Moment gerade Vollgas unterwegs im Ferienflieger nach Ägypten. Vielleicht lebst du gerade einfach so im Seelenhunger und du hast so das Gefühl, Mann, ich muss mir jetzt unbedingt was Gutes tun. Und ich bin es einfach satt, allein zu sein. Jetzt will ich einfach Beziehung, ganz egal, was Gott sagt, und ich will es einfach. Oder du machst irgendeine andere Dummheit auf dem Weg nach Ägypten und du steckst drinnen, weil der Seelenhunger dich treibt. Vielleicht bist du einen Schritt weiter und du steckst gefangen in Ägypten. Vielleicht bist du heute hier und du siehst gar keinen Horizont mehr. Du steckst so drin in deinem Ägypten und kommst nicht mehr raus. Vielleicht bist du gerade in der Wüste angekommen. Du hast dein Leben mit Jesus begonnen und fragst dich jetzt, was soll das? Warum fühlt sich alles so trocken an? Warum muss ich auf so vieles verzichten gerade? Vielleicht bist du einen Schritt weiter und du solltest nach Kanaan rein, du solltest dieses Leben mit Gott annehmen. Und zwar in allen Lebensbereichen, zu 100%. Aber du traust dich nicht. Und vielleicht bist du zum zweiten Mal in der Wüste angekommen. Vielleicht drehst du dich schon seit Jahren im Kreis. Und du merkst, mein Leben ist eigentlich tot. Egal an welchem dieser Punkte du stehst, Jesus reichte die Hand und er sagt, ich begegne dir genau da, wo du heute bist. In Ägypten, der Wüste, in Kanaan, dort, wo du heute stehst, möchte ich dir begegnen. Und Vater im Himmel, es ist wirklich die frohe Botschaft, dass du kein Interesse daran hast, dass wir in der Wüste verrecken. Herr, ich danke dir, dass du Wüste gebrauchst, um uns zu lehren. Aber danke, dass du uns darin nicht stehen lassen möchtest. Herr, und ich bete, dass du uns jetzt die Augen öffnest, dass du unseren Geist öffnest, dass wir begreifen, was du für uns getan hast. Dass wir verstehen, dass du Wege mit uns gehst, die zu unserem Besten dienen. In deinem Namen, Jesus.
Sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.